Das Thema heute, das hat mich schon die ganze Zeit beschäftigt, seit Jahren eigentlich. Und einige Geschwister haben mich immer wieder auch gefragt, kannst du nicht mal darüber eine Predigt halten? Und ich habe eigentlich schon vorgehabt, viel, viel früher dort zu predigen über das Thema. Aber manchmal braucht das auch seine Zeit. Und jetzt, glaube ich, ist die Zeit dran. Und zwar möchte ich heute über dieses Thema sprechen, eine gefährliche Ehelehre, Gnadenmissbrauch. Eine gefährliche Ehelehre, Gnadenmissbrauch. Ich möchte uns am Anfang etwas vorlesen, und zwar dieses hier, könnt ihr mitlesen. In Titus Kapitel 2, Vers 11 steht, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Und ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass wir uns, bevor wir von Missbrauch sprechen, wissen, was ist denn überhaupt Gnade? Also die Gnade, die die Bibel nennt. Und das möchte ich gleich am Anfang mit uns tun. Erstmal zur Bedeutung des Wortes Gnade. Die Wortbedeutung von Gnade im Griechischen Charis ist gewährte Freundlichkeit, Wohltat, Dankbarkeit, Annahme, Gunst ohne Erwartung von Vergeltung, die ihren einzigen Beweggrund in der Güte und Freimütigkeit des Gebers hat. Charis steht im Neuen Testament vielfach in direktem Gegensatz zu Werken, im Griechisch Erga. Diese schließen sich beide aus, wenn es sich um Werke handelt, die getan wurden, um vor Gott gerecht zu werden. Eine Strafe, die man verhängen kann, einschränken, einzuschrecken oder aufheben oder aufzuheben, sogenannten Strafnachlass. Das alles kann man dort mit Gnade verbinden. Und dann ist ein wichtiges Zitat von dem alten Bruder Otto Riedmüller, einige kennen ihn vielleicht noch, von der Gnade leben heißt, in der Kraft Gottes wandeln. Und wisst ihr, wir haben nichts nötiger als die Gnade und ohne Gnade gibt es keine Versöhnung mit Gott. Wir aus uns heraus könnten das nie schaffen. Aber leider ist es auch so, dass es nicht gerade wenige Christen gibt, die dann eben halt sozusagen die Gnade missbrauchen. Und da kommen wir später hin. Der erste Punkt ist Jesus die Quelle aller Gnade. Im Johannes 1, die Verse 16 und 17 steht, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wisst ihr, das Gesetz hat ja die Forderung und das Gesetz an sich ist super und heilig und gerecht. Aber keiner von uns kann das Gesetz erfüllen. Jakobus geht so weit und sagt, wenn du in fast allen das schaffen würdest und würdest ein Gesetz brechen, bist du des ganzen Gesetzes schuldig. Und deswegen können wir denn unseren Herrn Jesus nicht genug danken, dass er selbst zur Gnade geworden ist. Aber keine billige Gnade. Die Gnade Jesu zeigt sich am Kreuz auf Golgatha. Mit diesem Preis hat er dich bezahlt. Und das darfst du nie vergessen. Es hat ihn sein Leben gekostet. Es war nicht nur so ein bisschen, dass er den Himmel verlassen hätte. Das wäre schon großartig gewesen. Nein, er hat sein Leben für dich, wenn ich das so sagen darf, ausgegossen am Kreuz. Bis zum letzten Blutstropfen. Und wir dürfen den Herrn täglich dafür danken, dass er wirklich unsere Gnade geworden ist. Das Zweite, Jesu Worte der Gnade. In Lukas 4, 22, da steht, und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Situation dort noch kennt. Ja, Jesus mit der Samariterin, sie wundert sich damaliger Zeit, ein Mann spricht mit einer Frau und welche Worte hat er für sie gefunden? Ja, welche Worte generell hat Jesus gefunden für Menschen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wäre nicht hier, ohne seine gnädigen Worte. Wie oft hat Jesus Gnade in mein Leben hineingesprochen und geschenkt? Wie oft? Wie oft war das vielleicht in dein Leben so, wo du selbst nicht mehr weiter wusstest, wo Menschen dich aufgegeben haben, wo du selbst kein Pfefferling mehr auf dein Leben und auf deine Lebenssituation gesetzt hast? Und dann kamen seine Worte und manchmal nur ein Wort. Was hat das Wort der Gnade für eine Kraft? Ist großartig. Und wir könnten jetzt den ganzen Abend bis in die Nacht hinein reden über die herrlichen Worte, die Jesus in Gnade gesprochen hat. Der nächste Punkt. Es geht leider nicht immer so weiter hier, wahrscheinlich die Batterie. Da steht, gerettet aus Gnaden. Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 8 bis 10. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sondern sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und ich finde dieses Bild so herrlich. Herr, höre und sei gnädig. Sei mir ein Helfer. Wie oft sind wir in unserem Leben abgesoffen? Wie oft war nur noch unsere Hand vielleicht zu sehen? Und keiner hat diese Hand, diese Hilfenrufe gehört und gesehen, aber Jesus. Wie oft waren wir so in einer Situation, dass wir dachten, so jetzt ist vorbei. Und dann kam seine Gnade. Und es ist wichtig, dass wir eine Sache merken in diesem Zitat von unserem Bruder Martin Vetter. Ein wichtiges Zitat. Wir tun nicht gute Werke, um errettet zu werden, sondern wir tun gute Werke, weil wir errettet sind. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Wir tun nicht gute Werke, um gerettet zu werden, sondern wir tun gute Werke, weil wir gerettet sind. Der nächste Punkt, wir stehen unter Gnade. Römer 6, Vers 14, die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei geworden. Wir sind frei geworden durch die Gnade Gottes. Und wie oft hat der Herr seinen gnädigen Schirm über uns gehalten? Wie oft wollte der Satan uns zerstören? Wie oft war es so in unserem Leben, dass wir angegriffen worden sind durch Reden, vielleicht sogar auch körperlich? Und wie oft war seine schützende Hand da? So wie ein Regenschirm einen schützt vor Regen, dass man nicht nass wird, oder wenn die Sonne prall auf uns scheint. Ja? Und wie oft hätte die Hitze des Alltags uns so manches Mal ausgenockt, wäre seine Gnade nicht wie ein Schirm um uns gewesen und uns bewahrt hat, dass wir nicht zerbrechen. Das dürfen wir und sollten wir nie vergessen. Und das ist so wichtig, die Gnade genügt. In 2. Korinther 12, Vers 9 steht, jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Das sagt Paulus einmal, als er den Herrn gebeten hat, dass er diesen Pfahl aus seinem Fleisch nimmt, dieser Dämon, der ihn schlägt. Und so manchen Dämon haben wir wahrscheinlich auch in uns, der uns quält. Vielleicht ist es irgendeine Sünde, die dich immer wieder runterreißt. Vielleicht sind das Drogen, vielleicht ist es Alkohol, vielleicht ist es Lügen, vielleicht ist es dein Jähzorn, vielleicht ist es dein Stolz, vielleicht ist es deine Arroganz, vielleicht ist es deine Lieblosigkeit. Ich weiß nicht, welchen Dämon du hast, aber ich glaube, dass wir alle so einen Dämon in uns haben, der uns immer wieder wegziehen will, dass wir uns ganz und gar in der Nachfolge Jesu bewegen. Und es ist immer wieder ein Kampf. Und wir müssen das lernen. Als du dich bekehrt hast von ganzem Herzen, nimm dieses Bild mit. Da hat der Herr durch den Heiligen Geist den Stempel auf dich gelegt. Du hast den Stempel und da steht drauf vergeben. Und nicht nur vergeben für morgen und nicht nur vergeben bis übermorgen. Vergeben, bis du ankommst bei ihm. Das nächste Mal, wenn der Satan dich angreift, dann nimm dieses Bild, was ich dir hier mitgebracht habe. Dieser Stempel, wo der Herr selbst seinen Stempel auf dich gelegt hat, vergeben. Wisst ihr, wir hatten manchmal im Büro, wenn wir so bestimmte Dinge unterschreiben müssen, da ist da ein Stempel und dann ist da eine Unterzeichnung. Und damit ist gesagt, der Chef hat alles geprüft, das Ding ist durch. Und so hat es der Herr bei dir gemacht. Und lass dir von niemandem etwas einreden, dass da irgendwo noch ein Zweifel ist, ja, dass hier noch irgendwo, da könnte noch was raufgeschrieben werden. Der Satan hat da keine Macht mehr, irgendetwas zu rütteln. Noch nicht mal ein Buchstabe kann er hier wegnehmen. Die Gnade genügt, lieber Bruder, liebe Schwester. Und dann etwas Wichtiges. Wir haben durch die Gnade Zugang zum Thron der Gnade. In Hebräer 4,16 steht, lasst uns also freimütig hintreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden und uns so geholfen werde zur rechten Zeit. Wisst ihr, wir haben diesen Zutritt zu diesem herrlichen Thron der Gnade. Du darfst als geliebtes Kind vor dem Vater kommen. Du bist kein Knecht und kein Sklave, sagt Jesus, wenn du tust, was ich tue. Du bist mein Freund. Du bist ein Kind Gottes, des Vaters. Das heißt, wenn wir beten und gehen vor dem Thron der Gnade, dann kommen wir nach Hause. Wir kommen nach Hause zu unserem geliebten Vater, dem alle Macht gegeben ist. Und wenn wir hier vor dem Thron sind, wo er sitzt, unser Herr Jesus und der Vater und der gute Heilige Geist dort wirkt, dann müssen wir hier nicht irgendwie Angst haben. Wir brauchen als Erlöste keine Angst haben, weil das passiert ist. Versteht ihr? Das war die Visitenkarte. Und jetzt darfst du und ich, wir dürfen zum Thron der Gnade. Brauchen wir Gnade jeden Tag. Und deswegen brauchen wir jeden Tag dieses Gebet, zu ihm zu gehen. Ja? Hier vor dem Thron Gottes wirst du nie erleben, dass der Vater mal sagt, nö, also übrigens ist meine Gnade für dich jetzt vorbei. Nein. Es wird nie dazu kommen, dass Gott, der Vater, zu dir sagt, die Gnade ist jetzt verbraucht. Es ist wie eine Quelle, die ständig da ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch nicht abquälen mit irgendwelchen Sünden. Dass wir immer wieder auch wissen, Herr, deine Gnade tilgt alles, was ich verbreche. Und daran müssen wir uns immer wieder hineinbewegen, immer wieder hinein in Christus flüchten. Herr, du hast für mich am Kreuz gerufen, es ist vollbracht. Und da darfst du dich festhalten. Und der Zugang zum Thron der Gnade, wir dürfen Barmherzigkeit erlangen. Ja? Barmherzigkeit, habe ich mal eine schöne Übersetzung gelesen, heißt, anders übersetzt, beim Armen herzlich sein. Barmherzigkeit, beim Armen herzlich sein. Und wir sind erbärmlich, unser Leben ist erbärmlich, aber Gott hat ein Herz für uns. Er ist barmherzig. Gott hat ein Herz für den Armen und deswegen ist er barmherzig. Ja? Und das ist großartig. Ja, und dann natürlich etwas, was noch eine Rolle spielt, wenn das gehen würde. Hakt hier immer. Das ist Gott aller Gnade ist unser Gott. In 1. Petrus 5, Vers 10, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Der Gott aller Gnade. Wie oft im Alltag schmeißt er uns den Rettungsring zu? Wie oft? Sieh mal, und das ist das Großartige. Wir müssen immer wieder einfach zugreifen, ja? Unser Problem ist, dass wir immer so denken, ja, aber ich kann doch jetzt nicht schon wieder hier dazugreifen. Doch, das sollst du sogar. Du sollst richtig zugreifen. Er ist der Gott aller Gnade. Und das ist sein Wesen. Also Gott ist nicht nur so ein bisschen Gnade, sein Wesen ist Gnade. Er ist der Gott der Gnade. Also wenn du Gnade suchst, dann bist du bei ihm genau richtig. Und deswegen wird er auch nicht müde, Gott ist ein Weltmeister in Rettungsring werfen. Gott, wisst ihr, mir ist das mal so groß geworden, kennt ihr Alaska People, wenn die da auf die Hochsee, D-Max, wenn die da auf die Hochsee immer werfen, das sind ja Körbe. Und das muss man schon lernen, ja, das ist gar nicht so einfach, dann den da rauszuwerfen, bupp, den Korb zu haben und dann wird er reingezogen. Ja, und manchmal auch die größten, erfahrensten Seeleute, auch die das richtig gut können, manchmal hauen sie daneben, dann ziehen die anderen sie auf und sagen, war wohl nichts, hast du gestern zu viel ins Glas geguckt, ja. Also das gibt keinen Menschen, der immer trifft, aber Gott trifft immer. Er trifft dich auch immer, egal wo du bist. Du kannst dich vor ihm nicht verstecken, brauchst du auch gar nicht. Er weiß, wo du bist. Ja? Und wenn Gott dir einen Rettungsring zuwirft, dann macht er das so genial, dass du auch nie Angst haben musst, ich kann den nicht fangen. Er wirft ihn nie zu hart dir zu, nie zu weich, nie zu weit weg. Er wirft ihn eigentlich so extrem in deiner Nähe, dass du nur noch so machen musst. Ja? Dass ein kleines Kind kann das greifen. Ich habe zwei kleine Enkelkinder. Die große kann schon größer greifen. Die kleine fängt jetzt langsam an, ja. Aber wenn man ihr was hin tut, dann greift sie, ja. Und weil ich mein Kind liebe, mein Enkelkind, mache ich das Spielzeug ja nicht dahin und sage Betschi, Betsch, ja, sondern ich tue das genau neben ihr und sie greift. Und so ist Gott. Er möchte, dass du zupackst. Wo zupackst? Hinein in seine Gnade. Da musst du hin. Er ist der Gott aller Gnade. Und dann ist das auch wichtig. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Alles andere, was ich davor hatte, war Einführung, was Gnade ist. Und da stimmen mir ganz viele zu und sagen, jawohl, so ist es. Und das geht runter wie Öl, oder? Wenn man ein Sünder ist und hört diese Botschaft, ja, so ist es auch. Aber die Gnade bewirkt auch das. Nämlich durch Gnade ein geordnetes Leben. Zachäus, der Zöllner, der ruft etwas Folgendes aus. In Lukas 19, 8 bis 9, da steht, währenddessen stellte Zachäus sich vor dem Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. So war das Regel aus dem Alten Testament, aus der Tora. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Was war denn da passiert? Der Zachäus war ein Jude. Und damals waren ja die Römer diejenigen, die dort, den Daumen drauf hatten in Israel. Und er hatte eine Position, er saß am Zoll und da konnte man die eigenen Leute schön abdielen. Ja, du willst hier durch? Ne, für dich nicht ein Fuffi, 200. Und dann mussten die abdrücken und das haben die auch gemacht. Und sein Portemonnaie wurde immer dicker. Und er hat gemerkt, als er Jesus begegnete, ich kann mit diesem heiligen Jesus nicht ein Leben weiterführen wie früher. Paulus sagt im 2. Korinther 5, die Verse 15 bis 17, ist jemand in Christus, so ist er eine alte Kreatur. Ach so, eine neue. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, nichts ist zu sehen. Siehe, Neues ist geworden. Sieh mal, reden können wir alle von der Gnade, aber leben wir auch die Gnade. Und wisst ihr, was wichtig ist? Man erkennt es an ein geordnetes Leben. Ein Mensch, der mit Jesus lebt, kann sich in der Sünde nicht mehr wohlfühlen. Das ist der Unterschied. Wir fallen in Sünde, alle, aber nicht mehr in der Sünde wälzen. Unterschied zwischen ein Schaf und ein Schwein. Beide fallen in Dreck. Das Schwein suhlt sich, das Schaf nicht. Ein Christ, der in bewussten Sünden lebt und ihm das überhaupt kein Kampf ist, muss sich wirklich die Frage stellen, ist da etwas neu? Ich bezweifle es. Wenn du in Sünde fällst und es quält dich, und du kannst nicht schlafen und die Sünde bringt dich in die Seelsorge und du betest, und du gibst auch Signale, ich möchte mein Leben ändern, dann ist es ein Zeichen, dass der Heilige Geist in dein Leben ist. Aber wenn du sagst, ich bin Christ und lebst dein Leben wie früher und hast keine Gewissensbisse mit der Sünde, ist es ein Zeichen, dass du nicht wiedergeboren bist. Da ist nicht der Heilige Geist versiegelt. Du bist vielleicht angetatscht gewesen in einer bestimmten Situation, aber den Durchbruch nicht. Nochmal, Christen fallen in Sünden, ja, aber Christen fühlen sich in der Sünde nicht mehr wohl. Und wenn du merkst, ich bin doch aber Christ und ich habe aber noch manche Sünden, aber dich quält das und du gehst damit in die Seelsorge und du sagst, Bruder, hilf mir zu, ich habe da immer wieder so Sünden in meinem Leben, die mir zu schaffen machen. Das ist ein Zeichen. Zu mir kam mal einer in der Seelsorge und sagte, Christian, ich glaube, ich bin nicht wiedergeboren. Ich sage, warum denn nicht? Ja, immer wieder diese Sünde in meinem Leben. Ich habe jetzt schon zum tausendsten Mal gebeichtet, immer die gleiche Sünde. Ich sage, weil du das tust, zeigst du, dass du wiedergeboren bist. Wenn du die Sünde 1000 Jahre machst und es dich nicht dazu treibt, dass du weinst und das verändert haben willst, dann bist du nicht wiedergeboren. Aber dass du darüber weinst und dich die Sünde quält, zeigt, dass du wiedergeboren bist. Es ist so ganz wichtig. Hier steht ein wichtiger Satz. Wenn die Liebe zum Heiland gepflegt wird, so wird sie auch gepflegt zum Nächsten. Vielleicht müssen wir auch manches in Ordnung bringen. Das kann auch materiell sein, das kann aber auch einfach so menschlich sein. Vielleicht müssen wir Dinge ordnen in unserem Leben, Gespräche führen, Hand reichen. Und wisst ihr, der Unterschied zwischen einem Christ, der für Jesus viel Frucht bringt und einer, der ständig immer auf die Stelle tretet, ist, der eine gibt sich dem Herrn ganz hin und ist ihm gehorsam und der andere redet fromm und handelt nicht. Sieh mal, aber wir sollen leben mit ihm. So viel an euch liegt, sagt die Bibel, haltet Frieden mit jedermann. So viel an mir liegt, das bedeutet, ich gehe hin und versuche Frieden zu machen. Wenn der andere nicht will, liegt die Schuld bei ihm, nicht bei mir. Aber ich möchte Frieden. Wenn der andere das nicht abnimmt, bin ich frei. Ich hatte jetzt am Freitag ein sehr gutes Gespräch, auch mit einem Menschen, den ich lange und gut kenne. Und dieser Mensch hat sich nicht gut verhalten. Und dieser Mensch ist gekommen und hat aufrichtig um Entschuldigung gebeten. Und das ist so wichtig. Und was machen wir? Wir nehmen die Hand, umarmen und küssen und sagen, ich habe dir alles vergeben. Da ist nichts mehr zwischen uns. Das ist so wichtig, wisst ihr? Wenn ein Mensch zu dir kommt und um Vergebung bittet, ja, dann ist das so wichtig, dass wir die Hand nicht zurückschlagen. Mach das nie in dein Leben. Mach das nie, wenn ein Mensch zu dir kommt und beugt sich, ja. Ich weiß, dass es manchmal schwer ist. Es gibt manche Sünden, die tun richtig weh. Aber weißt du, du wirst nie zur Ruhe kommen, wenn du einen nach Gnade schreienden Menschen die Hand wegschlägst. Das ist wie ein Fluch. Mach es nie. Mach es nie. Vielleicht sagst du, aber ich kann das nicht. Ich fühle noch Hass. Ja, das ist nicht so schlimm. In der Bibel steht nicht, wenn wir unsere Sünden bekennen und du dich danach fühlst. Da steht rational. Herr, ich könnte ihn manchmal vielleicht noch einen knallen. Ja, ich ärgere mich so, aber ich möchte ihn vergeben mit meinem Verstand. Die Gefühle kommen dann später hinterher. Ich habe früher das nicht so gemacht. Ich habe gesagt, nee, dann werde ich ja ein Heuchler. Ich kann ja jetzt nicht vergeben. Ich habe ja noch so viel Groll. Wenn du das machst, kann ich dir eins sagen, wirst du nie vergeben. Dann bestimmen deine Gefühle dein Handeln. Und das ist falsch. Dein Handeln muss deine Gefühle beeinflussen. Das heißt, wenn du deinen Willen sagst, ich sage, ich vergib dir, auch wenn du noch merkst, da brodelt noch was, sagst, Herr, du siehst noch, da ist noch ganz schön ein Vulkan, aber ich vergib ihn, weil du mir auch vergibst, dann wirst du merken, du wirst Tag für Tag, Stunde für Stunde, wirst du frei werden und irgendwann wirst du davon ganz wegkommen. Ja. Also, dieses geordnete Leben ist so wichtig. Wisst ihr, ich hab auch ein Zeugnis gehört letztens von jemandem, der hat sich dorthin gestellt und hat da erzählt, ich bin ein großer Sünder, ja, das hört sich ja schön an, ja. Aber diese Person hat so viele Menschen Unrecht getan und ist nicht bei einem einzigen aufgetaucht und hat mal was in Ordnung gebracht. Der benutzt die Gnade, versteht ihr? Das ist kein biblisches Verhalten. Ja? Das nächste, was ganz wichtig ist. Ich glaube, wir brauchen eine neue Batterie. Also, Gnade empfangen führt zu einer großen Liebe. In Lukas 7, 47, ich kann dir sagen, woher das kommt, sagt Jesus, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Das ist ein Geheimnis, ja. Wenn dir mal bewusst geworden bist, was für ein Halunke du bist, oder eine Halunkin, ja, wer bist du denn überhaupt, dass du einen Menschen die Gnade verwehrst? Was meinst du, wenn Gott das mal mit dir machen würde? Gott hätte von morgens bis abends 1 Million Gründe, dich in die Hölle zu bringen und mich auch. Er tut es aber nicht. Warum? Es ist seine große Gnade. Und wisst ihr, ich glaube, es hängt an der Liebe. Wenn ich dankbar bin über meine Vergebung, ich war schon jahrelang Christ und habe Sünden manchmal getan, wo ich dachte, Herr Jesus, ich weiß gar nicht, ob ich wiedergeboren bin. Wie kann mir so etwas passieren? Kennst du das? Kennst du das, dass du manchmal dich erschreckst über dich, zu was du fähig bist? Ich habe so manches Mal gedacht, das kann doch jetzt nicht sein, dass du dich so verhältst. Ja. Und dann habe ich auch gedacht, so Herr, das hat sich zwischen uns erledigt, ich habe keine Chance mehr. Und sagte, ja, da hast du überhaupt nicht verstanden, wer ich bin. Du musst nicht denken, weil du mit deiner Psyche Probleme hast oder mit deinen Gefühlen, dass du damit mein Wesen beeinflussen kannst. Merk dir mal eins, mein Junge. Einmal ja, immer ja. Ich stehe zu meinem Wort. Auf mein Wort kannst du dein ganzes Leben ausbauen. Ja, und das darfst du auch mitnehmen für dein persönliches Leben. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum du die Gnade nicht so empfindest, weil du zu wenig dankst. Und ich glaube, diejenigen danken zu wenig, die nicht verstanden haben, wie viel Dreck und Schmutz der Sünde wir in unserem Leben haben. Ich glaube, wenn wir das kapieren, dass Jesus uns trotzdem annimmt, dann können wir nur Halleluja rufen, oder? Dann können wir doch den ganzen Tag nur einen Salto schlagen. Ich kann es ja leider nicht durch meine Krankheit. Ich konnte es auch früher nicht. War nicht so sportlich, dass ich das machen könnte. Aber eigentlich könnten wir jeden Tag einen Salto machen, oder? Ja, und dann hier ist etwas Wichtiges, ja. Nicht nur bekennen, auch lassen. Sprüche 28, 13, da steht etwas Wichtiges. Wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Aber wenn er sie bekennt und davon lässt, wird er Barmherzigkeit finden. Dieses Letzte tun ganz viele Christen weglassen. Das ist dieser Mann, der da Zeugnis gegeben hat. Fromme Sprüche, nichts dahinter. 1. Petrus 2, 16, das könnt ihr tun, weil ihr freie Menschen geworden seid. Aber missbraucht diese Freiheit nicht als Ausrede für euer eigenes Fehlverhalten, denn ihr seid frei geworden, damit ihr Gott dient. Das ist das, was ich meine, die Gnade missbrauchen. Ja, ich bin aber auch nur ein Mensch und der sündigt nun mal. Ja? Oder der Herr ist doch barmherzig. Ich habe mal einen Menschen erlebt, ich nenne jetzt den Namen natürlich nicht, der hat ganz frech behauptet, natürlich bin ich wiedergeboren, ja. Ich sage aber, dein Leben, ja, sagt er, du, Gottes Gnade, hast du das noch nicht verstanden? Ich kann doch abends auf meine Knie gehen. Ach so, habe ich gesagt, du nimmst die Gnade als Freischein. Also hast du dich bekehrt, machst dein Ding, abends gehst du auf den Knien, ach Herr, vergib mir. Du hast überhaupt noch nicht verstanden, um was das geht. Du bist weder wiedergeboren, noch ein Christ, noch hast du verstanden, wer Jesus ist. Du hast überhaupt nichts verstanden. Sieh mal, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier eine Neuorientierung haben. Ja, dass wir neue Wege gehen mit dem Herrn. Und das ist manchmal nicht einfach. Wenn du dich neu ausrichtest, ja, gerade wenn du so aus einem Leben kommst, wo du gerade Wege gar nicht kennst. Ich weiß, von was ich auch spreche, ja. Oh, das ist so schwierig manchmal. Aber weißt du, lieber Bruder, liebe Schwester, hol dir einfach Hilfe. Manchmal brauchst du einen Menschen, der dir hilft. Ich bin aus manchen Sünden meines Lebens nicht frei geworden, erst dann, als ich in die Seelsorge ging. Da brauchte ich einen Bruder, eine Schwester. Das brauchen wir übrigens immer, ja. Ich hatte die letzten zwei Tage eine starke Anfechtung. Ich werde euch später mal etwas darüber berichten, warum. Und ich war total fertig. Dann habe ich eine Schwester und einen Bruder angerufen, die haben gebetet für mich. Und ob ihr das glaubt oder nicht, das waren 5 Minuten. Ich hatte ein Gespräch gehabt mit denen, die haben für mich gebetet. Und das war, als wenn ich ausgewechselt werde. Die ganzen Sorgen, die ganze Angst, die ganze Furcht war wie weg. Ihr habt keine Ahnung, welche eine Macht es ist, wenn man sich in der Not, wenn man Brüder und Schwestern hat und die für einen beten. Ja? Ich habe das oft in meinem Leben immer wieder erfahren. Denkt daran, eine Neuorientierung und betet dafür. Seid offen. Ich kenne auch Geschwister, die rufen mich an. Die kämpfen schon seit Jahren mit irgendwelchen Sünden. Ja? Und manchmal ist das so. Ja? Manchmal hat man auch das Gefühl, ja, was ist denn hier los? Ja? Paulus hatte das auch. Mit manches müssen wir auch leben. Manche Krankheit, manche Not, manche Familiensituation. Ja? Manchmal würden wir uns wünschen, ach Herr, greif doch endlich mal ein. Und scheinbar greift er nicht ein. Und darunter könnten wir zerbrechen manchmal. Ja, dann beten wir, dass die Familie, wir beten ja nichts Teuflisches, wir möchten, dass die Familie sich versöhnt und es passiert nichts. Da könnte man manchmal verrückt werden, könnte sagen, was ist denn hier los? Und wir beten nach dem Willen Gottes, dass Menschen sich bekehren, das will ja Gott selbst. Aber dann hat man manchmal das Gefühl, hey, jetzt rufe ich die ganzen Tage, die ganzen Monate, die ganzen Jahre, stimmt das überhaupt, dass du willst, dass jeder errettet wird? Warum, was ist denn hier los? Kennt ihr das? Deswegen brauchen wir immer wieder diese Orientierung. Ja. Und hier noch ein wichtiger Punkt, verantwortungsvolles Handeln. 1. Korinther 10, 23, da sagt Paulus, alles ist erlaubt, sagt ihr, ja? Mag sein, aber nicht alles ist deshalb auch hilfreich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient der Gemeinde. Und wisst ihr, ich habe diese Übersetzung, die NGÜ, das habe ich so noch nie verstanden, wie hier, aber nicht alles dient der Gemeinde. Das fand ich eine super Übersetzung. Wisst ihr, da habe ich mir so gedacht, meine Sünden ziehen die Gemeinde mit im Dreck. Weißt du, dass wenn du hier reinkommst und dich vorher gestritten hast, nimmst du die Seuche der Sünde hier mit rein und infizierst uns? Wisst ihr, wie der Gottesdienst geheiligt wird? Nicht am Sonntag, von Montag bis Samstag. Hier enden wir nur. Nimm diesen Satz mit. Von Montag bis Samstag entscheidet sich der heilige Sonntag, ja. Und Leute, wie leben wir manchmal? Freitag, Wochenende, Halligalli, ich habe so ein Video mal gesehen, Wochenende, Saufen, Power, wisst ihr, so. Ich glaub nicht, dass es unser Weg ist. Wisst ihr, was mich in den letzten Jahren immer mehr bewahrt hat, nicht in diesen Sünden reinzufallen? Das bewusste Warten auf Jesus. Stell dir mal vor, du bist kurz davor, so richtig zu saufen und dann stellst du dir vor, Jesus kommt gleich. Du schmeißt den Alkohol vom Tisch, das sage ich dir. Oder du hast Jesus überhaupt nicht erkannt, das kann auch sein. Das kann dich unglaublich bewahren. Herr, du siehst, ich bin hier gerade dabei, eine Dummheit zu machen, zu sündigen. Was passiert, wenn du gleich kommst? Wenn du dann sagst, das würde mich jetzt gar nicht so schlimm machen, dann würde ich von Herzen beten, dass der Herr dir schenkt, dass du wirklich durchdringst. Ja? Rücksicht zu nehmen. Warum Rücksichtnahme auf andere so wichtig ist. Und dass wir auch darauf achten, dass wir jüngeren Menschen kein Anstoß werden. Ja? Vielleicht kannst du mit bestimmten Dingen leben, wenn ein anderer dabei ist, nimm Rücksicht auf den. Ja, du sagst vielleicht, ja, ich kann damit leben. Ja, du ja, aber vielleicht sieht ein anderer dich und den reißt du damit runter. Vielleicht deine eigenen Kinder. Vielleicht sagen die, ja, Dada oder Mama, die sind immer ganz fromm im Gottesdienst. Aber in der Woche leben sie beide wie der Teufel in Person. Wir sollten Rücksicht nehmen. Welche Wege hinterlässt du mal? Ein Alkoholiker, ein Vater, jeden Abend gesoffen, bis die Heide kracht. Und er ging wieder auf Zeche im Winter. Und eines Nachts wacht sein Sohn auf. Die Mutter kriegt das gar nicht mit. Der Sohn läuft hinterher, sucht den Vater und findet ihn in der Gaststätte. Der Vater sieht, die Tür geht auf, sein Sohn steht da. Vater, was machst du denn hier? Junge, wie hast du mich gefunden? Und sagt der Vater, das war einfach. Ich bin deinen Fußspuren gefolgt. Welche Fußspuren hinterlässt du für deine Kinder?
Welche Wege gehst du? Kannst du vom Herzen sagen, wenn sie meine Wege folgen, sind sie immer in der Nähe des Herrn? Oder musst du dich schämen? Achte darauf. Das letzte, vorletzte. Heiligung ist wichtig. Hebräer 12, 14, da steht, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus, denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Das Zitat, der Heilige Geist kann nur in einem heiligen Gefäß wohnen. Oh, was haben wir den Heiligen Geist manchmal angetan in unserem Leben? Was für einen Dreck nehmen wir manchmal in unseren Herzen mit rein? Was wir sehen an Dreck, was wir reden und hören, ja? Vielleicht müssen wir da ganz neu Buße tun, wo wir den Heiligen Geist betrübt haben. Und das Letzte. Vorsicht, Geist oder Fleisch. In Galater 3,3 steht, seid ihr wirklich so unverständlich? Im Geist habt ihr den Anfang gemacht und wollt jetzt im Fleisch den Abschluss machen. Diese drei Personen der Menschen. Der natürliche Mensch ist ein gottloser Mensch. Der geistliche Mensch, der Mensch in Christus, und dann kommt das, der fleischliche Mensch, der Christ, der sich den fleischlichen Begierden hingibt. Zu welcher Kategorie gehörst du? Bist du wiedergeboren und lebst klar mit Jesus, bist du hier. Bist du nicht bekehrt, bist du hier. Bist du bekehrt, du denkst, du bist wiedergeboren, lebst dein Ding, dann bist du hier. Aber Fleisch und Blut können das Himmelreich nicht erben, sagt die Bibel. Wir müssen hier sein. Ja, wir müssen hier sein mit Christus. Und das letzte Zitat, was dort steht, Eifersucht, Rivalität und Lieblosigkeit sind der Tod jeder Gemeinschaft. Die Gemeinschaft kann erst dann wieder funktionieren, wenn Sünde bekannt und vergeben ist. Sünde unterbricht unsere Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Und weil wir berufen sind zur Gemeinschaft mit dem Herrn und mit unserem Nächsten, sollten wir darauf achten, dass diese Gemeinschaft mit dem Herrn nicht unterbrochen wird durch Sünde. Wenn das in deinem Leben passiert ist, dann tu heute, hier und jetzt Buße. Wir möchten jetzt alle eine Minute der Stille haben. Und dann legst du das alles nochmal ab und ergreifst neu die Gnade. Und dort, wo du stehst, ich weiß nicht, wo du stehst, hast du vielleicht heute erkannt, ich bin da oben, der Natürliche. Oder du merkst, ich bin der Geistliche. Oder du hast heute gemerkt, eigentlich ist mein Leben fleischlich. Mögest du auf diesen Weg kommen, der geistliche Mensch, der Mensch, der in Jesus Christus sein Leben gefunden hat. Möge der Herr das dir und mir und uns allen schenken. Amen.